Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum Podcast. Heute werde ich das Gespräch suchen mit Herrn Dr. Johannes Huber. Er ist Urologe von der TU Dresden und Mitbegründer der Entscheidungshilfe Prostatakrebs. Was genau das ist und wie Sie das tagtäglich in Ihrer Praxis einsetzen können, das wird er mir gleich selbst berichten. Herr Dr. Huber, Sie haben ein spannendes Projekt entwickelt vor einiger Zeit, die Entscheidungshilfe Prostatakrebs. Was genau ist denn das?
Es ist ein Online-Angebot, das seit 2016 verfügbar ist für alle Urologen in Deutschland. Wir haben das unter dem Dach der Fachgesellschaften entwickelt, der sogenannten Patientenakademie, die sich um sachorientierte oder leitlinienbasierte Patienteninformationen bemüht und haben uns eine der häufigsten Situationen der urologischen Onkologie gewidmet, dem lokal begrenzten Prostatakarzinom oder dem nicht metastasierten Prostatakarzinom. Und die Idee des Ganzen ist, unseren Patienten, die ja fast also in der großen Mehrheit online auch sich informieren, etwas an die Hand zu geben, wo sie sich leitlinienbasiert vorab informieren können und dann gut vorinformiert ins Arztgespräch zurückkommen können und eben auf dieser Vorinformation, die möglichst standardisiert und leitlinienbasiert sein soll, aufbauen können.
Und die Patienten für das Prostatakarzinom sind ja eigentlich 65 plus, so die Generation, ne? Hatten Sie da nicht anfangs auch Bedenken, dass Sie die Patienten da vielleicht gar nicht mit erreichen können? Oder war das von vornherein klar aus den Erfahrungen aus der täglichen Praxis, dass die Leute, die Männer sich halt da tatsächlich auch online sehr gut vorbilden und dann im Prinzip auch ganz gute Gesprächspartner dann für den Arzt darstellen?
Also aus meiner klinischen Erfahrung heraus war ich da sehr zuversichtlich, dass wir viele Patienten erreichen können. Das mediane Alter liegt ja in Deutschland so bei 67 Jahren bei Erstdiagnose. Das hatten Sie ja schon ganz richtig gesagt. Und das heißt, die Hälfte der Patienten ist natürlich dann auch jünger als 67. Das heißt, die haben nochmal sicher einen leichteren Zugang. Aber wir konnten jetzt auch retrospektiv aus den Nutzerdaten sehen, dass ein Drittel der Patienten mindestens 70 Jahre alt waren, die das Angebot genutzt haben. Also auch die etwas älteren Patienten können in sehr großem Umfang gut mit Online-Informationen umgehen und diese nutzen. Was jetzt im Rahmen der Studie uns immer wieder auch zugetragen wird, dass gerade Kollegen, die im sehr ländlichen Raum zu Hause sind oder dort ihre Praxis haben, manchmal berichten, dass die Bandbreite auf dem Land manchmal nicht ausreicht, um die Videos gut abzuspielen. Mhm. Das ist also, denke ich, eher noch so ein strukturelles Problem für Deutschland, aber das betrifft wirklich sehr, sehr wenige Patienten.
Und nun hat man ja bei dem Programm auf der anderen Seite die Ärzteschaft, also die Urologinnen und Urologen sitzen, wo man ja den Ärzten allgemein nachsagt, nicht so ganz technikaffin immer zu sein und das Fax dann durchaus doch noch als Innovation zu betrachten und auch ein bisschen ein Problem mit den neuen Medien zu haben. Wie ist denn da so der Rücklauf oder der Zuspruch der Kollegen? Kommt das da ebenso gut an wie bei den Patienten oder gibt es da ein bisschen Berührungsängste?
Also wir haben ganz offensichtlich einen ganz festen Nutzerstamm unter den Urologinnen und Urologen. Wir haben im Augenblick zwischen 60 und 80 neue Nutzer auf Patientenseite pro Woche. Das heißt, also wir haben eine ganze Reihe von Urologen, ich würde mal schätzen etwa 200 vielleicht in Deutschland, die das wirklich sehr, sehr regelmäßig einsetzen und fast jedem Patienten wahrscheinlich anbieten. Und man muss, denke ich, das, was Sie ausgeführt haben, etwas differenzieren. Die allermeisten Urologen nutzen natürlich ganz selbstverständlich moderne Medien für sich selbst und in ihrem Alltag. Aber in der Patientenversorgung ist natürlich das Diktat, möglichst ökonomisch und wenig aufwendig zu kommunizieren. Deswegen war es uns auch wichtig, dass die Urologen, die Entscheidungshilfe nutzen, sich nirgends einloggen müssen und irgendwelche Daten eingeben müssen, sondern wirklich nur einen Papierflyer an den Patienten übergeben und da mit handschriftlich einige Angaben hinterlegen können für den Patienten, sodass der Zeitaufwand zum Einsatz der Entscheidungshilfe für die Urologen minimal ist und so auch etwa die Hälfte der Nutzer sagt, dass sie durch die Entscheidungshilfe Prostatakrebs auch tatsächlich Zeit sparen kann im Alltag.
Und was ist zum Thema Datenschutz zu sagen? Das ist ja auch immer eine beliebte Frage, glaube ich, von allen Seiten. Wenn es um online geht, ist das tatsächlich dann gesichert, dass die Daten auch dort bleiben, wo sie hingehören?
Ja, also Datenschutz ist natürlich einmal eine beliebte Frage, natürlich auch eine wichtige Materie, mit der man sich beschäftigen muss. Wir haben ganz bewusst in der aktuellen Nutzungsphase darauf verzichtet, Personendaten zu erheben. Das heißt, in der regulären Anwendung, wie die Entscheidungshilfe jetzt verfügbar ist, außerhalb der Evaluationsstudie, passiert die Nutzung komplett anonym. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit nachzuvollziehen, von welchem Urologen die Zugangskarten kommen oder welche Patienten sich dort anmelden. Dadurch sind natürlich die Auflagen für den Datenschutz sehr viel leichter zu erfüllen, da wir keine Personendaten haben in der anonymen Nutzung. In der Studienphase, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, die seit etwa einem Jahr jetzt läuft, ist es so, dass die Patienten eine informierte Einwilligung zur Studienteilnahme abgeben und dass die Personendaten über einen Datentreuhänder verwaltet werden. Das heißt also, dass wir als studiendurchführende Einheiten auch die Personendaten der Patienten nicht kennen, sondern das Ganze über einen Datentreuhänder des Koordinierungszentrums für klinische Studien abgebildet ist.
Und welchem Zweck dient denn diese Studie, wenn Sie jetzt gerade schon die Studie angesprochen haben? Was soll denn da am Ende für Patienten oder auch die Ärzte dann am Ende rauskommen?
Wir wollen ganz platt gesagt wissen, ob das, was wir mit einigem Aufwand hier ins Leben gerufen haben, besser ist als das, was wir vorher gemacht haben oder was bisher der Standard der Patienteninformation ist. Und aus einer Umfrage, die wir vor Studienbeginn oder vor Projektbeginn durchgeführt haben, wissen, ist, dass eine Form von Broschüre bislang der Standard war, der Patientenaufklärung. Das heißt, die Urologen haben ihren Patienten so etwa zu 60% eine Broschüre ausgehändigt, damit sie sich belesen können über die möglichen Behandlungsinformationen. Und deswegen wollen wir jetzt auch oder vergleichen wir die Entscheidungshilfe Prostatakrebs eben mit einer Broschüre, dem Patientenratgeber Prostatakrebs, und wollen dann sehen, ob die Behandlungsentscheidung entsprechend leitliniengerechter ausfällt, was die aktive Überwachung angeht. Und auch, haben auch andere Endpunkte mit im Blick, wie das Wissen und die Zufriedenheit der Patienten und das Bedauern der Behandlungsentscheidung, und sind sehr gespannt darauf, ob man Unterschiede in diesen beiden Gruppen findet und ob die Entscheidungshilfe überlegen ist oder vielleicht auch nicht überlegen sein wird. Das spielt ja doch eine Rolle dafür, dass man evaluiert, was man dem Patienten an die Hand gibt und dann entsprechend das, was für die Situation am besten geeignet ist, dann auch auswählt. Weil es muss ja nicht immer das, was, sagen wir mal, neu und modern ist, besser sein als das, was man vorher gemacht hat.
Und wann rechnen Sie da so mit ersten Ergebnissen? Ist die Studie schon geschlossen oder ist da noch möglich, im Prinzip für die Kollegen auch noch einzusteigen und Patienten einzubringen?
Ja, wir sind mittendrin in der Rekrutierung. Wir haben ein ambitioniertes Rekrutierungsziel von 1500 Patienten, die wir einschließen wollen. Haben jetzt gerade letzte oder vorletzte Woche die 200er Marke überschritten. Also wir sind gut dabei, haben mittlerweile auch fast 60 aktiv rekrutierende Zentren und 100 eingeschriebene Zentren, die also bereit sind, insgesamt zu rekrutieren, sodass wir hoffen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres bei steigenden Rekrutierungszahlen unser Ziel von 1500 Patienten erreichen können, wobei dann jeweils hälftig, also 750 Patienten, die Entscheidungshilfe zugewiesen bekommen und 750 Patienten die gedruckte Broschüre erhalten.
Und welche Vorteile hat das Ganze mit der Entscheidungshilfe Prostatakrebs aus Ihrer Sicht jetzt, aus Ihren Erfahrungen der letzten Jahre gegenüber den althergebrachten Methoden der Aufklärung und Patienteninformation?
Wir kommen natürlich gerade durch die Öffentlichkeitsarbeit mit der aktuell rekrutierten Studie sehr viel Feedback von zum Teil sehr begeisterten Nutzern auf Urologenseite, die sagen, dass es ihr Standard ist für die Patientenaufklärung, dass sie dadurch Zeit sparen und das Gefühl haben, dass die Patienten sehr gut vorinformiert in die Praxis kommen. Man muss sich ja überlegen, die Patienten sehen etwa eine Stunde Videomaterial mit Informationen zum Krankheitsbild, die natürlich sehr, sehr viel abdeckt, was man sonst jedem neuen Patienten immer wieder gleich erklären muss. Also die grundsätzlichen Behandlungsmöglichkeiten wie Operation, Bestrahlung, Zuwarten oder auch alternative Verfahren wie die HIFU-Behandlung, die Kryotherapie oder die Hyperthermie sind alle in der Entscheidungshilfe abgehandelt und werden den Patienten mit den Vor- und Nachteilen und den Komplikationsraten vorgestellt. Und das kann natürlich dem Arzt enorm Last von der Schulter nehmen, das alles nicht von Anfang an erklären zu müssen, sondern dort einzusteigen und den Patienten dort abzuholen, wo er nach der Vorinformation angekommen ist. Wir haben von Nutzerseite der Patienten her auch Freitextfeedback in der Evaluation, die wir machen, des Angebotes. Und da kommen sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, dass ja so die Patienten sich für den Aufwand und die Darstellung bedanken und auch zurückmelden, dass ihnen einfach jetzt vieles auch klarer geworden ist.
Und nun ist ja die Urologie gerade in den vergangenen Jahren ein recht schnelllebiges Fach geworden, was so die Innovationen angeht. Wenn ich an die Immuntherapie denke, zum Beispiel für verschiedene Krebsarten, spielt das beim Prostatakrebs dann auch eine Rolle? Werden solche Methoden angesprochen oder gibt es da noch keine weiteren Forschungsergebnisse? Und wie aktuell können Sie diese Entscheidungshilfe halten, wenn sich Änderungen abzeichnen? Also wie schnell können Sie da reagieren, dass Sie dann auch Ihre Videos zum Beispiel oder die Infomaterialien verändern können.
Also das, was Sie sprechen, einen ganz wichtigen Punkt an, wenn man sowas ins Leben ruft, mit doch einem erheblichen Aufwand muss man dafür Sorge tragen, dass die Informationen, die da dargeboten werden, natürlich dem aktuellen Kenntnisstand entsprechen. Und beim nicht metastasierten Prostatakarzinom ist es zum Glück so, dass wir eine sehr, sehr gute Leitlinie haben, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Und wir werden uns oder haben uns bis jetzt auch mit der Aktualisierung immer auch an die Leitlinien-Updates gehalten. Also nach dem letzten Update 2018 haben wir wenige Monate später, also 3, 4 Monate später, unsere Videos entsprechend überarbeitet gehabt und haben also entsprechende Ergänzungen vorgenommen, um zum Beispiel die veränderte Rolle des MRTs bei der Diagnostik und bei der aktiven Überwachung entsprechend mit abzubilden, sodass wir da also wirklich sehr aktuell sein können und mit wenigen Monaten Verzug auf die entsprechend aktualisierte Leitlinie reagiert haben. Das ist auch ein Punkt, der, wie Sie schon angesprochen haben, die Abbildung oder die Informationen über Systemtherapie deutlich schwieriger machen wird, weil einfach die Schnelligkeit der Veränderungen in der Systemtherapie nochmal eine andere Dimension haben. Also natürlich, wenn wir entsprechend evaluieren können, dass die Online-Information mit großen Vorteilen verbunden ist für die Patienten, ist es natürlich dann sinnvoll, nach weiteren Anwendungsbeispielen zu suchen und entsprechend dann auch in der Versorgung hier in die Breite zu gehen.
Das wäre eigentlich auch jetzt meine nächste Frage gewesen, ob da Bestrebungen existieren, das vielleicht auch auf andere Tumorentitäten in der Urologie dann auszuweiten oder auch auf andere Felder, wie zum Beispiel die Harnwegsinfektion oder sonst irgendwelche anderen Bereiche, die Beratung benötigen, wenn man Patienten behandeln will. Ja.
Also ganz, ganz allgemein kann man sagen, sind solche Entscheidungshilfen am besten an der Stelle am Platz, wo mehrere gleichwertige Behandlungsoptionen existieren. Also wo tatsächlich eine schwierige Entscheidung zu treffen ist, in die dann auch die Patientenpräferenz sehr stark mit reinspielt. Im Augenblick ist ein anderes Projekt aus der Patientenakademie in Vorbereitung, wo es um das Urothelkarzinom der Harnblase geht, also da auch um die lokale Therapie und Aspekte wie die Stomaversorgung etc. Das ist aber jetzt in der frühen Entwicklungsphase. Und ich denke auch, dass prinzipiell Systemtherapie, wie wir es vorher schon angesprochen hatten, ein gutes Feld sein kann, die Patienten über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Aber auch natürlich nicht onkologische Erkrankungen können dafür gut geeignet sein. Also Fragen wie Behandlung der Urininkontinenz oder, wie Sie auch schon gesagt haben, eine Harnwegsinfektionsbehandlung sind prinzipiell natürlich denkbare Felder. Für mich wäre es aber wichtig, jetzt wirklich die aktuell gewonnenen Erkenntnisse dann auf das Fundament der Evidenz zu stellen und zu schauen, was wirklich für Effekte beim Patienten ankommen und dann eben halt darauf aufbauend die nächsten Schritte zu tun.
Dann würde mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren, wenn der Patient jetzt die Entscheidungshilfe Prostatakrebs durchgearbeitet hat, sich die Filme angeguckt hat und für sich selbst eine Entscheidung getroffen hat, diese oder jene Methode würde ich gerne bei mir sehen als Behandlung, ist das dann für den Arzt sozusagen Patientenwunsch und in einiger Richtung verbindlich oder macht man dann nochmal im Gespräch praktisch einen Schlenk und erklärt nochmal die ganzen Zusammenhänge, sodass man vielleicht gemeinsam auch zu einer Alternative kommt, falls die vielleicht aus ärztlicher Sicht besser geeignet wäre?
Es ist immer schwierig, sowas natürlich allgemein zu beantworten, aber prinzipiell ist es so, dass der Patient mit einer DIN A4-Seite aus dieser Vorinformation herauskommt, wo er angeben kann, welche Therapiemöglichkeiten, sagen wir mal, für ihn prinzipiell in Frage kommen oder zu denen er nähere Informationen wünscht. Und es wird natürlich immer so sein, wenn ein Patient mit einer festen Therapieentscheidung ins Arztgespräch kommt und die medizinisch vertretbar ist, wird man eben entsprechend halt noch die Alternativen nochmal kurz umreißen und dann natürlich auf das eingehen, was der Patient an Präferenz hat. Aber es ist natürlich nicht so, dass die Entscheidungshilfe die Entscheidungsfindung komplett ersetzen soll und der Patient am besten, sagen wir, mit dem vorgefertigten Behandlungsplan in die Praxis kommt, sondern es ist eher so, dass es eine Vorbereitung für die gemeinsame Entscheidungsfindung mit dem Arzt ist. Also es wird in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle so sein, dass die Patienten, sagen wir mal, eine gewisse Präferenz haben und die dann mit ihrem Arzt weiter erörtern und möglicherweise die halt dann festigen oder halt auch neue Aspekte noch dazukommen können. Wenn einige der Zuhörer Lust haben, sich für Versorgungsforschung und patientenorientierte Versorgung zu engagieren, würden wir uns sehr freuen, wenn noch einige dazukommen zu den Studienzentren. Die Studie ist bewusst ganz einfach gehalten, dass sie sich gut in den Alltag integrieren lässt. Es gibt eine Vergütung für den Mehraufwand, den man hat. Und man tut, wie gesagt, für seine Patienten und für die zukünftigen Patienten in Deutschland hoffentlich was Gutes, indem man herausfindet, wie man die am besten informiert. Also da würde ich mich immer sehr freuen, wenn noch einige Interessenten sich melden würden.
Also das wünsche ich Ihnen auch von Herzen.
Okay.
Vielen Dank. Dann
Dankeschön. Schönen
einen
Abend.
schönen Abend noch und auf Wiederhören, ja? Wenn Sie also die Evaluationsstudie gern noch unterstützen möchten, dann melden Sie sich doch einfach bei uns oder auch direkt bei Herrn Dr. Johannes Huber. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Markus Mau.